Deutschland zu kommen. Andere Länder hat der US-Präsident nämlich gerade mit einem Einreisestopp belegt. Damit beginnt Matthias Wetzel die Meldungen.
US-Präsident Trump hat angeordnet, Menschen aus 12 Ländern die Einreise in die Vereinigten Staaten künftig zu verwehren. Zu den betroffenen Ländern gehören unter anderem Afghanistan, Myanmar, Kongo, Haiti, der Iran, Libyen, der Sudan und der Jemen. Das Verbot soll am Montag in Kraft treten. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft. Darunter sind Kuba, Togo, Turkmenistan und Venezuela. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Man könne Menschen aus den betroffenen Ländern vor der Einreise nicht ausreichend überprüfen. Trump hatte zu Beginn seiner ersten Amtszeit Einreiseverbote für einige Länder mit überwiegend muslimischer Bevölkerung verhängt. Bundeskanzler Merz wird heute zu seinem Antrittsbesuch in Washington erwartet. Er wird am späten Nachmittag unserer Zeit von US-Präsident Trump empfangen. Merz hat seit seinem Amtsantritt schon mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Aus Washington, Ralf Borchert.
Der Dealmaker Trump wird Merz auch fragen, was er konkret zu bieten hat. Zum einen geht es um das Thema Handel und Zölle. Aus Trumps Sicht hat die Europäische Union die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit ausgenutzt. Zum anderen geht es dem Präsidenten um höhere Militärausgaben. Trump will das US-Engagement in der NATO nur im gleichen Maß aufrechterhalten, wenn die Europäer deutlich mehr tun. Konkrete Ergebnisse werden von US-Seite von diesem Besuch aber kaum erwartet, auch nicht mit Blick auf das Thema Russland und Ukraine. Für Friedrich Merz heißt das am Ende, wenn er Donald Trump zumindest in Einzelfragen vom bleibenden Gewicht Deutschlands und Europas überzeugen kann, dann war die Reise schon ein Erfolg.
Eine Mehrheit in Deutschland ist laut einer Umfrage dafür, keine oder weniger Waffen nach Israel zu liefern. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend haben 43% der Befragten gesagt, die Exporte sollten begrenzt werden. Weitere 30% meinten, sie sollten ganz gestoppt werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
Die USA haben erneut im Weltsicherheitsrat eine Resolution für eine sofortige Waffenruhe in Gaza verhindert. Die amerikanische UNO-Botschafterin Xi legte ihr Veto gegen eine entsprechende Vorlage ein. Die übrigen 14 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates stimmten dafür. Die Initiative forderte völkerrechtlich verbindlich eine sofortige Waffenruhe. Außerdem sollten alle israelischen Geiseln freigelassen und die humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung nicht länger blockiert werden. Xi sprach von einer unseriösen und beschämenden Resolution, die nur die Terrororganisation Hamas gestärkt hätte. Der Berliner Senat hat zu Unrecht eine Anfrage der AfD abgelehnt, die Vornamen von Verdächtigen bei Messerstraftaten zu nennen. Wie es in einem Urteil des Landesverfassungsgerichtes heißt, wurde mit der Ablehnung das parlamentarische Fragerecht verletzt. Das Gericht fand die Argumentation der Verwaltung nicht plausibel. Durch die Namensnennung könnten konkrete Einzelpersonen identifiziert werden. Der Gerichtsbeschluss fiel mit 5-4 Stimmen knapp aus. Die AfD hat die Entscheidung begrüßt und kündigte an, schon heute wieder nachzufragen. Demnach soll die Innenverwaltung die 20 häufigsten Vornamen von deutschen Tatverdächtigen bei Messerangriffen aus den Jahren 2023 und 2024 nennen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Endspiel der Nations League verpasst. Im Halbfinale in München unterlag die DFB-Auswahl am Abend Portugal mit 1-2. Am Sonntag wird in Stuttgart um Platz 3 gespielt. Dann trifft Deutschland auf Europameister Spanien oder auf Vize-Weltmeister Frankreich, die heute Abend gegeneinander spielen. Die Handballer vom 1. VfL Potsdam haben am Abend gegen Eisenach verloren. Die 19-37 Niederlage war insgesamt die 30. in dieser Bundesliga-Saison. Potsdam steht bereits seit Ende Mai als Absteiger fest. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern bei maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 17 Grad, in Spandau 15, in Guben 18, in Wiesenburg 14 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, wieder bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Ein normaler Staatsbesuch? Wohl kaum. Eher eine Hochrisikoreise. Das ist der Antrittsbesuch von Kanzler Friedrich Merz heute in Washington bei Donald Trump. Den Gastgeber beeindrucken, mit ihm einen guten Draht aufbauen, aber auch bloß nichts falsch machen. Trump nicht düpieren, darum geht's für Merz bei diesem Treffen heute im Weißen Haus. Ein Gespräch mit Trump, ein gemeinsames Mittagessen, danach eine Pressebegegnung im Oval Office, das ist geplant. Evi Seibert in unserem Hauptstadtstudio. Wie hat sich denn Friedrich Merz auf diesen völlig unberechenbaren Donald Trump vorbereitet? Hat er da Videos geguckt von Trumps Treffen mit anderen? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, so ähnlich wird es gelaufen sein. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man sich diese ganzen Vorbereitungen anguckt und wenn man sich vorstellt, wie das früher war. Da ist man zu den Amerikanern gefahren, man war der kleine Freund aus Europa, alles war prima. Jetzt ist es ein bisschen so, als ob irgendwie der Kanzler auf einen fernen Planeten mit einem unberechenbaren, grausamen Herrscher fährt, wo man sich extremst vorbereiten muss, damit man nicht gefressen wird. So ist es auch gelaufen. Also er bekam Tipps von allen Seiten, die gesagt haben, er soll ihm erstmal schmeicheln. Ein amerikanischer Senator war jetzt hier, der hat ihm den Tipp gegeben, er solle ihm zuerst mal danken und Recht geben. Also das klingt schon ein bisschen merkwürdig, damit er nicht in Ungnade fällt. Aber Friedrich Merz hat sich tatsächlich auch mit Leuten unterhalten, die schon da waren, mit Regierungskollegen, mit Giorgia Meloni. Die hat ja einen Stein im Brett bei Donald Trump. Also da hat er sich die gute Seite erzählen lassen, aber hat auch mit Cyril Ramaphosa, dem Südafrikaner, gesprochen. Der saß ja da im Boxring im Oval Office und musste sich rechtfertigen, wurde angegriffen. Also da hat er sich wohl auch Tipps geholt, was ist, wenn es schief läuft. Und Friedrich Merz selbst hat auch schon so ein bisschen erzählt, wie er das Ganze angehen will. Er hat nämlich erzählt, wichtig ist immer, dass man nicht zu lange redet, sondern dass man kurz redet und Trump auch reden lässt. Also wenn man sich das anhört, dann ist es schon ja, ein sehr besonderer Besuch.
Ganz sicher. Und die haben sich ja noch nicht persönlich getroffen, die beiden, aber schon miteinander telefoniert. Da hatte Merz auch schon mal blicken lassen, dass sie über den Papst, über Chicago miteinander gescherzt hätten. Wie ist Merz' Verhältnis zu Trump bisher?
Naja, tatsächlich nur auf Telefonbasis und natürlich, sie haben sich auch schon von Weitem gesehen, aber sie haben viermal miteinander telefoniert und beim letzten Mal, in Deutschland würde man sagen, haben sie sich das Du angeboten. Das ist bei dem You in Amerika natürlich oder im Englischen ein bisschen schwieriger, aber sie reden sich jetzt mit Vornamen an, mit Friedrich und Donald. Und bei Friedrich hat Friedrich Merz vielleicht den Vorteil, dass der Opa von Merz auch, von Trump auch Friedrich hieß, er war ja auch Deutsch. Das kann sein, dass da jetzt auch der amerikanische Präsident ein bisschen deutschfreundlicher wird. Was Merz vielleicht nutzen könnte, ist das sein Verhältnis zu Angela Merkel. Denn die konnte Trump überhaupt nicht leiden. Und Trump weiß auch, dass das Verhältnis zwischen Merz und Merkel nicht so besonders ist. Also vielleicht sagen sich da die beiden Männer, wir können beide Angela Merkel nicht leiden. Vielleicht hilft uns das, ein neues deutsch-amerikanisches Verhältnis aufzubauen. Solche Sachen spielen ja eine Rolle. Man weiß, Trump reagiert nicht auf logische Dinge oft, sondern impulsiv, wie er gerade heute gelaunt ist. Das ist eine wirklich schwierige Sache, da ein stabiles Verhältnis aufzubauen.
Schon krass, auf was man also achten kann, soll, muss, wie auch immer. Gucken wir mal auf die Themen. Da mangelt es ja nicht an Konflikten. Die NATO und Europas Sicherheit, weitere Hilfe für die Ukraine, die Zollpolitik. Was hat sich der Kanzler vorgenommen? Worüber vor allem will er mit Donald Trump reden?
Ja, genau, diese Themen sind es. Das Wichtigste ist tatsächlich die NATO. Das ist auch die Vorbereitung des Gipfels, der ja ansteht. Und Donald Trump hat ja immer mal wieder gedroht, dass er gar keinen Sinn darin sieht, dass die Amerikaner weiter in der NATO bleiben. Da würden nur die anderen davon profitieren, dass die Amerikaner Geld und Militär investieren. Da muss Merz tatsächlich eben punkten, indem er sagt, okay, und das hat ihm eben der amerikanische Senator auch gesagt, da muss er sagen, Sie haben recht gehabt oder du hast recht gehabt, lieber Donald, wir machen das jetzt mit dieser NATO-Quote auf 5%. Wir investieren 3,5% unseres Bruttoinlandsprodukts ins Militär und nochmal 1,5% in Infrastruktur fürs Militär, wie Brücken oder Flughäfen. Also da wird er sicherlich versuchen zu sagen, wir schwenken ein. und genauso wichtig die Unterstützung für die Ukraine. Ohne die amerikanische Hilfe können die Europäer das gar nicht so leisten. Die müssen an Bord bleiben, auch eben um wichtige Satellitendaten eben so an die Ukrainer zu geben. Bei der Zollpolitik ebenfalls wichtig, aber das ist eigentlich Europasache. Das muss Ursula von der Leyen wuppen.
Ja, und nicht Don Friedrich Merz, aber der ist heute im Oval Office im Weißen Haus, wird von Donald Trump empfangen. Efi Seibert mit spannenden Einblicken, wie man sich auf so eine Drahtseilaktreise, muss man sagen, vorbereitet. Danke dir.
Sehr gerne.
Und kurz bevor Trump heute Friedrich Merz trifft, hat er wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Ein gutes Gespräch sei es gewesen, sagt Trump. Klar, was sonst? Aber einen unmittelbaren Frieden in der Ukraine werde es so nicht geben, was auch außer Trump wohl niemand gedacht hätte. Wie die russische Seite nun das Telefonat darstellt, fasst Jürgen Buch für das Studio Moskau zusammen.
Putin habe ausführlich mit Trump über die russisch-ukrainischen Gespräche in Istanbul gesprochen, hat der Putin-Berater Juri Uschakow am Abend erklärt. Dabei sei es vor allem darum gegangen, Trump darüber zu informieren, dass die Ukraine versucht habe, die Gespräche zu behindern, behauptete Uschakow. Die Ukraine versuchte, sie zu stören, indem sie Angriffe gegen zivile Ziele ausführte. Gezielte Angriffe gegen rein zivile Ziele, gegen Zivilisten. Das Völkerrecht definiert das eindeutig als Terrorismus. Er bezog sich auf Explosionen, nach denen am 31. Mai zwei Brücken nahe der Grenze zur Ukraine eingestürzt waren. 7 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Die Ukraine hat sich bisher nicht dazu geäußert. Dass Russland seinerseits fast täglich zivile Ziele in der Ukraine angreift, hat Uschakow nicht erwähnt. Ähnlich hatte Putin selbst schon davor bei einer Regierungssitzung Russland ausschließlich als Opfer des Krieges dargestellt. Ein weiteres Thema des Telefonats waren nach Uschakows Worten die Angriffe der Ukraine auf Militärflughäfen in Russland. Trump habe Putin bestätigt, dass die USA nichts von den Plänen der Ukraine gewusst hätten. Nach den Worten Uschakows hätten Trump und Putin das Telefonat als sehr produktiv bewertet. Putin hat nach russischen Angaben außerdem mit Papst Leo dem 14. telefoniert. Dabei habe er dem Papst unter anderem für dessen Bereitschaft gedankt, bei der Lösung humanitärer Fragen zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln.
Viel Telefondiplomatie. Im Moment hat man den Eindruck, Jürgen Buch war das fürs Studio Moskau. 6:12. Und in den USA ist noch was anderes passiert. In der Nacht im UN-Sicherheitsrat haben die USA erneut eine Resolution für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen blockiert. Das 5. Mal seit dem Massaker der Hamas im Oktober 23. Die Haltung ist klar. Eine Resolution, in der die Hamas nicht explizit verurteilt wird, die wird es also nicht geben. Die europäischen Staaten hingegen gehen zunehmend auf Distanz zur israelischen Regierung. Das berichtet unser Korrespondent bei den Vereinten Nationen in New York, Martin Ganselmeier.
Die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward kritisierte das militärische Vorgehen Israels als nicht mehr zu rechtfertigen, unverhältnismäßig und kontraproduktiv.
Unjustifiable, disproportionate, and counterproductive.
Ebenso scharf verurteilte die britische UN-Botschafterin Israels Einschränkungen bei der humanitären Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung. Israel muss die Einschränkungen für Hilfen sofort beenden, forderte Barbara Woodward.
Israel needs to end its restrictions on aid now.
Angesichts der immer katastrophaleren Lage in Gaza hatten diesmal die 10 nichtständigen Mitgliedstaaten im Weltsicherheitsrat die Initiative ergriffen, darunter die europäischen Länder Dänemark, Griechenland und Slowenien. Die Resolution beschränkte sich auf wenige Kernpunkte: eine sofortige Waffenruhe, die Freilassung aller israelischen Geiseln und ein Ende der Beschränkungen humanitärer Hilfen für die hungernde Bevölkerung in Gaza. Die amtierende amerikanische UN-Botschafterin Dorothy Scheer kritisierte die Resolution als unseriös und beschämend. Ihre Regierung habe immer wieder klargemacht, Amerika werde keine Maßnahme unterstützen, in der Hamas nicht verurteilt und aufgefordert wird, ihre Waffen niederzulegen und Gaza zu verlassen. Die US-Diplomatin forderte die UN auf, die umstrittene Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation zu unterstützen, damit die Hilfslieferungen bei der Bevölkerung ankommen. Als Gäste im Weltsicherheitsrat bekamen auch die Vertreter Israels und der Palästinenser Rederecht. Eine Verurteilung der Terrororganisation Hamas kam weder dem Vertreter der Palästinenser über die Lippen noch dem UN-Botschafter Algeriens, der sich im Weltsicherheitsrat besonders für die Anliegen der Palästinenser stark macht. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon bedankte sich bei der US-Regierung. Sie habe eine israelfeindliche Resolution durch ihr Veto verhindert. Den anderen UN-Mitgliedstaaten empfahl Danny Danon, nicht noch mehr Zeit mit Resolutionen zu verschwenden.
Martin Ganselmeier aus New York.
RBB 24 Inforadio Sport.
Viertel nach sechs jetzt. Tja, das ist nix gewesen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihre Halbfinalpremiere in der Nations League verloren. Die DFB-Auswahl unterlag gestern Abend in München gegen Portugal 1:2. Bitter vor allem vielleicht, dass ausgerechnet der schon 40 Jahre alte, aber offenbar ewig junge Weltstar Cristiano Ronaldo den Siegtreffer erzielt hat. Thomas Kunze aus München.
Der Traum vom Nations League-Titel ist ausgeträumt und am Ende muss man sagen, zu Recht. Trotz Führung, die Florian Wirtz nach 48 Minuten nach einer feinen Kombination per Kopf erzielte, verliert die DFB-Auswahl mit 1:2 gegen in der zweiten Halbzeit extrem starke Portugiesen, die vor allen Dingen von der Bank extreme Akzente setzen konnten. Der eingewechselte Francisco Conceição nach 63 und Cristiano Ronaldo nach 68 Minuten erzielten die Tore für die Gäste. Beide schön herausgespielt, beide verdient. Das sah auch Kapitän Joshua Kimmich nicht anders.
So ehrlich müsste sein, wir waren heute weit weg von dem, was wir spielen können. Das wäre heute vieles möglich gewesen. Ich fand die Portugiesen auch nicht überragend. Dann die letzten 30 Minuten waren sie sehr gut, weil wir dann gar nichts mehr gemacht haben. Aber ja, speziell in der ersten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass beide Teams nicht auf ihrem Top-Level sind. Wir haben es dann Anfang erste Halbzeit eigentlich geschafft, das Spiel ein bisschen auf unsere Seite zu lenken, aber haben dann nach dem 1:0 komplett aufgehört, Fußball zu spielen.
Weil auch die eigenen Wechsel nicht fruchteten, Julian Nagelsmann versuchte mit Adeyemi, Gosens und Gnabry noch neue Akzente zu setzen. Der Dreifachwechsel aber brachte eher Unruhe ins deutsche Spiel. Keeper Marc-André Ter Stegen verhinderte mit drei starken Paraden in der Schlussphase eine noch höhere Niederlage. Für die DFB-Auswahl war dieses Spiel ein Rückschlag. Jetzt bleibt noch das Spiel um Platz 3 am Sonntag.
Und dort trifft Deutschland dann auf den Verlierer des zweiten Halbfinals heute. Und das findet statt zwischen Spanien und Frankreich. Und wir haben noch einen Verlierer im Programm. Für Tennisprofi Alexander Zverev hat es nämlich auch schon wieder nicht gereicht. Zverev hat bei den French Open in Paris das Halbfinale verpasst. Der 28-Jährige unterlag gestern Abend im Viertelfinale allerdings auch dem großen Novak Djokovic in 4 Sätzen.
Wieder Novak Djokovic. Nicht immer sieht der Serbe gut aus gegen Alexander Zverev. In den Grand-Slam-Matches aber ist der Serbe eine Klasse für sich. Noch immer, auch mit 38 Jahren. Aber nicht zufällig ist der Joker, so sein Spitzname, der erfolgreichste Spieler der Geschichte. Auch nach dem verlorenen ersten Satz, in dem Zverev unwiderstehlich spielte, war Djokovic in der Lage zurückzukommen. Mit Geduld und Mut. Der Mann wagt was, auch in den gefährlichsten Situationen. Und das unterscheidet ihn vom Hamburger Zverev. Der Deutsche hält vielleicht zu oft an seinem Stil fest. Lange Ballwechsel von der Grundlinie, geradlinig, bis er Druck aufbauen kann. Aber das ist eben manchmal zu ideenlos, um die Großen zu Fall zu bringen. Ein Novak Djokovic stellt sich im Lauf einer Partie darauf ein und holte sich auch an diesem Mittwochabend kurz vor Mitternacht den 4-Satz-Erfolg. Djokovic spielt nun im Halbfinale, trifft dort auf die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner. Alexander Zverev scheitert mal wieder, auch beim nächsten Versuch endlich mal einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Das Aus diesmal in Paris im Viertelfinale.
Bitter für Zverev aus Paris war das. Inforadio-Reporter Guido Ringel. Und der Blick aufs Wetter. Der Wetterdienst kündigt wieder Schauer und Gewitter ab dem Mittag-Nachmittag an. Gestern war es ja zumindest im Stadtgebiet Berlins gar nicht so wild wie gedacht. Wenn wir mal gucken, wie es heute ist. Wir starten milde in den Tag, 14 bis 17 Grad. Und es könnten 23 werden, also ein bisschen kühler als gestern.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Matthias Wetzel.
A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Ruhland und Ortrand blockiert ein defekter LKW die rechte Spur. Stadtverkehr Berlin A113 Stadteinwärtshöhe Stubenrauchstraße Behinderungen nach einem Unfall. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende kommt es ab 10 Uhr zu umfangreichen Sperrungen. Betroffen unter anderem Blücher und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und Gitschiner Straße. Die Einschränkungen dauern bis Dienstagmorgen. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Scharperstraße und U-Bahnhof Spichernstraße Richtung Hohenzollern-Damm gesperrt. Tiergarten, die John-Foster-Dulles-Allee ist zwischen Jezak-Rabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Tresco-Allee, Rummelsburger, Edisonstraße und an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt. Und die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt bis Mitte Juli wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung nur eine freie Spur.
6.20 Uhr. Guten Morgen. Ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Friedrich Merz trifft heute Donald Trump. Da möge er weder kuschen noch kuscheln. Das hat CSU-Chef Söder dem Kanzler mit auf den Weg gegeben. Kurz vor diesem Treffen im Weißen Haus macht Donald Trump hingegen noch mal mit ganz anderen Schlagzeilen von sich reden. Damit startet Matthias Wetzel in die Nachrichten.
Für Menschen aus 12 Ländern gibt es ab Montag ein Einreiseverbot in die USA. Präsident Trump hat am Abend eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Zu den betroffenen Ländern gehören Afghanistan, Myanmar, der Tschad, Iran, Haiti, Libyen, Somalia und Jemen. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft, darunter Kuba, Togo, Turkmenistan und Venezuela. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Der US-Präsident hat außerdem angewiesen, dass vorerst keine ausländischen Studenten mehr einreisen dürfen, die an der Harvard-Universität studieren wollen. Das soll zunächst für 6 Monate gelten. Trump geht seit Wochen gegen die Universität vor, deren Leitung weigert sich, mehrere Forderungen der Regierung zu erfüllen. Bundeskanzler Merz ist auf dem Weg zu seinem Antrittsbesuch in Washington. Er wird am späten Nachmittag unserer Zeit von US-Präsident Trump empfangen. Ziel ist aus deutscher Sicht, die Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten zu verbessern. Seit Merz Bundeskanzler ist, hat er mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Zentrale Themen bei dem Besuch sind der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Merz hat vor seiner Abreise deutlich gemacht, dass er europäische Positionen selbstbewusst vertreten will. Die NATO will ihre Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Das ist das zentrale Thema beim Treffen der Verteidigungsminister des Bündnisses. Dabei sollen nationale Planungsziele helfen, die heute in Brüssel beschlossen werden sollen. Vom NATO-Hauptquartier Sabrina Fritz.
Die NATO-Verteidigungsminister werden heute um Zahlen ringen. Welches Land stellt wie viele Soldaten, Luftabwehrsysteme oder Drohnen? All diese Fragen sollen bis Ende des Monats geklärt sein. Dann findet in Den Haag der NATO-Gipfel statt, an dem die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedstaaten teilnehmen. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius sagte in Brüssel, es gehe nicht nur um Prozente und Geld, sondern auch, was die Industrie liefern könne. Man müsse realistisch bleiben. Statt Geld soll es heute auch um die sogenannten Fähigkeitsziele gehen, also was welches Land in Zukunft leisten kann und welche Ausgaben dafür notwendig sind.
Einer großen Mehrheit der Deutschen geht das Vorgehen Israels im Gazastreifen zu weit. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend haben 63% der Befragten angegeben, dass sie den militärischen Einsatz in der jetzigen Form ablehnen. 43% sprechen sich dafür aus, deutsche Waffenexporte nach Israel zu begrenzen. Weitere 30% wollen, dass sie komplett gestoppt werden. Verantwortlich für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza machen inzwischen genauso viele Befragte Israel wie die islamistische Hamas. Die Berliner CDU unterstützt Forderungen, die unbezahlte Mehrarbeit von Lehrkräften zu erfassen. Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Botschan sagte in der RBB 24 Abendschau, eine Zeiterfassung müsse aber gut vorbereitet werden. Botschan reagierte damit auf Forderungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Nach einer Studie der Universität Göttingen leisten Berliner Lehrerinnen und Lehrer pro Jahr rund 2 Millionen Stunden unbezahlte Mehrarbeit. Hoffnung auf schnelle Ergebnisse machte Botschan nicht.
Ich glaube, jeder Arbeitgeber ist aufgeschlossen gegenüber einer Arbeitszeiterfassung. Das ist sehr hilfreich für alle. Also ich wäre auch dafür, dass wir das machen. Dafür brauchen wir Voraussetzungen, die müssen wir natürlich schaffen. Und darüber werden wir auch reden. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Jahr braucht, Vorbereitungszeit. Aber da würde ich nochmal Rücksprache mit der Senatsverwaltung halten. Aber ein Jahr würde ich dem schon noch geben.
Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Lars Botschan. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Endspiel der Nations League verpasst. Im Halbfinale in München unterlag die DFB-Auswahl am Abend Portugal mit 1:2. Am Sonntag wird in Stuttgart um Platz 3 gespielt. Gegner ist entweder Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich, die heute Abend gegeneinander spielen. Die Handballer vom 1. VfL Potsdam haben am Abend 19:37 gegen Eisenach verloren. Potsdam steht bereits seit Ende Mai als Absteiger aus der Handball-Bundesliga fest. 6:25 Uhr, der rbb24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin zwischen Briesen und Fürstenwalder Ost. Spanngurte auf der Fahrbahn. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern bei maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 17 Grad, in Spandau 15, in Guben 18, in Wiesenburg 14 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, wieder 21 bis 24 Grad. Die Zeit 6:25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Er wird sich sehr gut auf den heutigen Tag vorbereitet haben, der Bundeskanzler auf dem Weg zu Donald Trump ins Weiße Haus. Merz hat ja selbst schon gesagt, Trump reden lassen, nicht zu viel selbst sagen, das könnte hilfreich sein bei diesem Antrittsbesuch. Kein leichter Termin in Washington, von dort Ralf Borchert.
Es geht bei diesem Antrittsbesuch weniger um konkrete Verhandlungsergebnisse, es geht um das Persönliche, den Tonfall, um die Frage, ob Donald Trump und Friedrich Merz einen Draht zueinander finden. Ob der US-Präsident in Zukunft, wenn es ein Problem in Europa gibt, vielleicht als erstes daran denkt, den Bundeskanzler anzurufen. Und es geht darum, jede Art von Eskalation zu vermeiden, wie es sie beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Weißen Haus gab. Trump demütigte Zelensky vor den Kameras der Weltpresse. Grundsätzlich besteht diese Gefahr bei jedem Besuch im Oval Office, sagt Philip Luck vom Zentrum für strategische und internationale Studien CSIS in Washington. Die Wahrscheinlichkeit sei diesmal zwar nicht so hoch, angesichts des insgesamt guten Verhältnisses zu Deutschland, meint Luck. Doch wenn Trump in der Stimmung sei, zu provozieren, etwas Feindseliges zu sagen, sei es sehr schwer, dagegen zu steuern. Dann kann es ziemlich schnell in Richtung Eskalation gehen, so der Wirtschaftswissenschaftler. Beim Smalltalk zu Beginn dürfte Merz jedenfalls gute Chancen haben, bei Trump zu punkten. Nicht nur, weil der Kanzler ebenfalls Golf spielt, auch weil Merz früher bei der US-Investmentgesellschaft BlackRock gearbeitet und damit Erfahrung in Trumps Lieblingsfeldern Wirtschaft und Finanzen hat. In jedem Fall wird das Thema Handel und Zölle eine große Rolle spielen, meint Philip Luck. Er erwartet zwar hier keine großen Fortschritte, auch weil der Hauptverhandlungspartner in Handelsfragen die Europäische Union ist, aber Deutschland ist der wichtigste europäische Exporteur von Stahl. Trump hat die deutsche Autoindustrie im Blick. So hat Merz zumindest die Chance, Argumente unterzubringen, Trump das Gewicht der deutschen und europäischen Wirtschaft vor Augen zu führen. Auch beim zweiten wichtigen Themenbereich, Russland, Ukraine und NATO, sind die Erwartungen von US-Seite eher gedämpft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es beim Thema Ukraine viel Bewegung gibt, so Philip Luck. Aber, fügt er hinzu, wenn der Kanzler den Präsidenten mit klaren Worten davon überzeugen kann, dass Deutschland tatsächlich die Militärausgaben deutlich erhöht, kann das die Dinge zum Guten wenden. Unter dem Strich, betont Luck, sei die Bedeutung Europas und damit Deutschlands für die Trump-Regierung deutlich gesunken. Das Hauptthema der Zukunft, der Hauptkonkurrent, sei für die USA China. Darin bestehe parteiübergreifend Konsens.
China is an adversary of the United States. That's essentially a bipartisan consensus.
Für Friedrich Merz heißt das am Ende des Tages, wenn die Stimmung freundlich blieb im Weißen Haus, wenn offener Streit vermieden wurde, wenn er Donald Trump zumindest in Einzelfragen vom bleibenden Gewicht Deutschlands und Europas überzeugen konnte, dann war die Reise schon ein Erfolg.
Und wie er das sieht, wann so eine Reise zu Donald Trump erfolgreich ist, das frage ich den neuen Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi von der SPD, gleich nach den nächsten Nachrichten. 6:29, eine Minute vor 6:30. Jetzt. MPK. Spätestens seit Corona wissen wir alle, wofür diese drei Kürzel stehen, für Ministerpräsidentenkonferenz. Das war ja damals immer wahnsinnig beachtet, weil Corona-Regeln besprochen wurden. Heute treffen sich die Regierungschefs und Chefinnen der Länder wieder in Berlin, um sich abzustimmen. Und da gibt's einiges zu besprechen, vor allem zu diesem Thema, sagt unser Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf.
Es geht vor allem ums Geld, und zwar um viel Geld. Erstens um das Sondervermögen der Bundesregierung. 100 Milliarden Euro daraus sollen die Länder und damit Städte und Gemeinden für Investitionen bekommen. Und sie wollen heute hier in Berlin über die genaue Verteilung diskutieren und optimalerweise das auch beschließen. Für politisch brisanter halte ich ein Thema, das seit gestern noch wichtiger geworden ist. Die Pläne der Bundesregierung, Unternehmen steuerlich zu entlasten, damit sie mehr investieren. Das soll dafür sorgen, dass die Wirtschaft anspringt, also langfristig auch mehr Steuereinnahmen bringen. Kurzfristig stehen Bund, Ländern und Gemeinden aber weniger zur Verfügung. Die Schätzung bis 2029 knapp 46 Milliarden Euro.
Und diese Länder, die angesprochen werden, die müssten zustimmen, also die Pläne der Bundesregierung auch durch den Bundesrat gehen. Und da zeichnet sich jetzt schon eine gewisse Einigkeit ab, sagt unser Korrespondent.
Egal ob CDU- oder SPD-Ministerpräsidenten, die Entlastung der Wirtschaft, die finden alle an sich gut und sagen einen Satz weiter, aber wir und unsere eh schon finanziell schwachen Städte und Gemeinden können das so nicht schultern. Heißt, es muss verhandelt werden, Lösung noch unklar, heißt aber auch, dass Kanzler Merz heute kurzfristig wegen seiner USA-Reise das offizielle Treffen mit den Länderchefs abgesagt hat. Das gibt nun ein bisschen mehr Zeit, eine Lösung zu finden.
Also sie können besser untereinander reden. Informationen waren das zur Ministerpräsidentenkonferenz. Heute von Benjamin Großkopf. Eine Minute nach 6:30 jetzt. Und diese schwarz-rote Koalition, die ja gestern von sich hat reden machen mit dieser Steuererleichterungs, mit dem Booster, wie sie es selber nennen, die ist jetzt einen Monat im Amt. Einzelne Regierungsmitglieder konnten bereits bei den Wählern punkten. Das zeigt auch der aktuelle ARD-Deutschland-Trend, der wie immer auch die Sonntagsfrage stellte. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel über die Ergebnisse und weitere Themen für die Befragten.
Vier Wochen ist die schwarz-rote Koalition im Amt und die Bewertung von Bürgerinnen und Bürgern dürften die Union und vor allem den Bundeskanzler zufriedenstellen.
Die Sonntagsfrage.
Für die Union geht es nach oben und zwar um 2 Punkte. Damit liegt sie weiter vorn mit 29%. Dahinter folgt die AfD unverändert mit 23%. Dann die SPD leicht im Minus mit 15. Vor den Grünen mit 12% und einem leichten Plus. Die Linke verliert etwas und kommt auf 9%. BSW und FDP wären weiterhin nicht im Bundestag vertreten, wenn am kommenden Sonntag der Bundestag gewählt würde.
Die Politikerzufriedenheit.
In dieser Skala klettert Friedrich Merz um 14 Punkte. Plus 13 sind es für Innenminister Alexander Dobrindt. Das bedeutet Platz 3 und 4. Vor den beiden liegen zwei Männer aus der SPD. Boris Pistorius bleibt mit großem Abstand der beliebteste Politiker vor Lars Klingbeil auf Platz 2. Es folgt Merz in der Zustimmung gleich auf, aber er verzeichnet auch weiterhin einen deutlich höheren Wert bei den Unzufriedenen. An Platz 4 dann Alexander Dobrindt. Einen hohen Bekanntheitsgrad verbucht AfD-Chefin Alice Weidel, aber zugleich auch die höchste Abneigung.
Der Außenkanzler.
Friedrich Merz ist gleich nach Amtsantritt in die europäischen Nachbarländer gereist, um sich für den europäischen Zusammenhalt und die Ukraine einzusetzen. Sein Schwerpunkt liegt derzeit auf der Außenpolitik. Dazu gehört auch sein Besuch bei US-Präsident Trump. Die Erwartungen daran sind verhalten. Dass Merz mit Trump eine gute Ebene finden wird, traut ihm knapp die Hälfte der Befragten zu. Die andere ist eher skeptisch. Infratest DIMAP wollte auch wissen, wie Merz diplomatisches Geschick gesehen wird. Das bringt er mit, sagen mehr Befragte als die, die das bei ihm vermissen. Als Partner des Vertrauens für Merz und damit auch für Deutschland sehen über 80% Frankreich. Vor der Ukraine mit fast 50%. Die USA und Israel und vor allem Russland werden hingegen nicht als vertrauenswürdig eingestuft.
Der schwarz-rote Staat.
Mit der Arbeit der Bundesregierung sind nach 4 Wochen 40% der Befragten zufrieden. Das ist etwas weniger Zustimmung, als die Ampel sie bei ihrem Start bekam. Mehr als 50% sehen den Start der schwarz-roten Koalition auch kritisch. Da besteht also noch Aufholbedarf. Immerhin traut mehr als die Hälfte der Befragten der schwarz-roten Regierung zu, die deutsche Wirtschaft zu stärken und die Interessen in der Welt besser zu vertreten. Skepsis überwiegt hingegen in der Asylpolitik. Eine Mehrheit glaubt nicht, dass die Bundesregierung irreguläre Migration steuern und das Leben in Deutschland sicherer machen kann.
Sabine Henkel war das mit dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Und da sage ich erstmal um gleich 6:55 guten Morgen, Johannes Frevel.
Guten Morgen, Angela.
Mit dem Wohnmobil können wir jetzt zwar nicht quer durch Europa reisen,
ja,
heute früh, genau, aber mindestens seit der Pandemie erlebt ja diese Reiseform einen Boom, weil man da so schön unter sich sein kann, so viel sehen kann. Anders als die Autobranche kriselt eben auch die für Wohnmobile nicht. Was hat denn da die Auftragslage für die Wohnmobilhersteller so grundlegend verbessert?
Tja, das waren wirklich die Lockdowns. Wir erinnern uns, die Hotels waren dicht, Restaurants waren geschlossen, die Flugzeuge, die blieben am Boden, die durften eben nicht abheben wegen der Ein- und Ausreisebestimmungen wegen Corona. Und was klappte, war einfach ins Wohnmobil steigen und dann auf eigene Faust durch Europa verreisen. Das hat den Wohnmobiltrend doch ziemlich kräftig angeschoben. Seit 2017, da hat sich die Zahl der Wohnmobile und Caravans in Deutschland verdoppelt. Die meisten Wohnmobile, je Einwohner, die gibt's in Schleswig-Flensburg. Ich muss erst mal schauen, wo das ist. Dicht an der dänischen Grenze. Also da werden viele nach Dänemark fahren. Und Nummer zwei ist Garmisch-Partenkirchen in Bayern. Klar, da ist Italien nicht weit. Berlin ist übrigens bundesweit das Schlusslicht. Bei uns ist wahrscheinlich die U-Bahn beliebter.
Okay, aber auch aus Berlin kann man mit dem Wohnmobil schön ins Umland, könnte man. Ich habe jetzt keins, aber gut. Welche Rolle spielt nun dieser Wohnmobilboom als Wirtschaftsfaktor?
Also wenn man das beides zusammenrechnet, Wohnmobile und Caravans, also diese Anhänger für den Kombi, dann hat die Branche doch im vergangenen Jahr 15 Milliarden Euro umgesetzt. Ziemlich viel Geld. Im vergangenen Jahr sind 96.000 Wohnmobile und Caravans neu zugelassen worden. Ein deutliches Plus übrigens von fast 7% und zugleich das drittbeste Ergebnis der Branchengeschichte. Da geht's nicht nur um viele Jobs, sondern auch um Steuereinnahmen für den Staat.
Massives Wachstum also in dieser Reisenische, wie du sagst. Wächst da auch die Infrastruktur mit?
Ja, also das ist das Problem, sagt zumindest der ADAC, vor allem bei Rastanlagen an Autobahnen. Da klemmt's doch gehörig. Es fehlt an extra ausgewiesenen und sicheren Parkplätzen. Und wo es sie gibt, da werden sie von Lkw blockiert, weil es gibt eben auch zu wenige Lkw-Stellplätze für die Nacht. Wo es Wohnmobilparkplätze an der Autobahn gibt, da fehlt die Infrastruktur. Also da wollen ja viele Wohnmobilreisende Frischwasser und auch ihre Klos entsorgen, natürlich gegen Gebühr. Die Nachbarländer Österreich und Schweiz, die zeigen übrigens, dass es deutlich besser geht. Da funktioniert das nämlich.
Und wer ist da am Zug? Wer müsste investieren?
Ja, die Autobahn GmbH, die gehört dem Bund. Sie bekommt ihr Geld aus dem Bundeshaushalt, also etwa aus den Mauteinnahmen. Was läuft da eigentlich schief? Das hat der Bundesrechnungshof untersucht. Das Ergebnis: deutlich höhere Gehälter und Sonderzahlungen bei der bundeseigenen Autobahn GmbH als im öffentlichen Dienst. Und das Handelsblatt zitiert: Teile der Vergütung seien sachlich nicht notwendig und wirtschaftlich unangemessen. Das Unternehmen beachte die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht. Mit anderen Worten, das Geld, das versickert. Tja, so geht's natürlich auch.
Wohnmobilboom in Deutschland, aber der Staat kommt mit der Infrastruktur nicht so richtig hinterher. Johannes Frevel war das live aus unserer RBB 24 Wirtschaftsredaktion. Und beim Blick auf Wetter habe ich ein schönes neues, einen Begriff gelernt, dass wir gerade labil geschichtete Meeresluft haben. Soll heißen, es kann wieder von oben nass werden, es kann Gewitter geben, Unwetterschauer können kommen, heute gerade in der zweiten Tageshälfte. Aber bisher starten wir noch ruhig und sonnig in den Tag. Auch bei hohen Temperaturen, 13 Grad Perleberg, 17 schon in Cottbus. In Berlin haben wir flächendeckend 16 Grad im Moment, aber ganz so heiß wie gestern wird es nicht mehr, um die 23 Grad maximal.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Matthias Wetzel.
A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Ruhland und Ortrand blockiert ein defekter LKW die rechte Spur. Stadtverkehr Berlin A113 stadteinwärts Höhe Stubenrauchstraße nach einem Unfall nur die linke Spur frei. Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende kommt es ab 10 Uhr zu umfangreichen Sperrungen, betroffen unter anderem Blücher- und Zossnerstraße, Tempelhofer- und Waterloo-Ufer- und Gitschinerstraße. Die Einschränkungen dauern bis Dienstagmorgen. Wilmersdorf, die Spichernstraße, ist bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und U-Bahnhof Spichernstraße Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Tiergarten, die John-Foster-Dulles-Allee, ist zwischen Jitzak-Rabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. Und Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger, Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt.
46. Guten Morgen, ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Selbst nicht zu viel reden, den anderen auch ausreichend zu Wort kommen lassen, das hilft meist bei Gesprächen. Auch wenn der Kanzler heute auf Donald Trump trifft. Dazu ist ja gleich der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung im Gespräch. Aber vorher hat Matthias Wetzel noch eine andere Meldung zu Donald Trump.
US-Präsident Trump hat angeordnet, Menschen aus 12 Ländern die Einreise in die Vereinigten Staaten künftig zu verwehren. Zu den betroffenen Ländern gehören unter anderem Afghanistan, Myanmar, Kongo, Haiti, der Iran, Libyen, der Sudan und der Jemen. Das Verbot soll am Montag in Kraft treten. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft. Darunter sind Kuba, Togo, Turkmenistan und Venezuela. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Man könne Menschen aus den betroffenen Ländern vor der Einreise nicht ausreichend überprüfen. Trump hatte zu Beginn seiner ersten Amtszeit bereits Einreiseverbote für einige Länder mit überwiegend muslimischer Bevölkerung verhängt. Bundeskanzler Merz wird heute zu seinem Antrittsbesuch in Washington erwartet. Er wird am späten Nachmittag unserer Zeit von US-Präsident Trump empfangen. Hauptstadtkorrespondentin Anna Engelke.
Seit seinem Amtsantritt haben Merz und Trump bereits mehrfach miteinander telefoniert. Sie haben Textnachrichten ausgetauscht, nennen sich Friedrich und Donald. Dass Merz eine Zeit lang für das amerikanische Investmentunternehmen BlackRock gearbeitet hat und allein auch wegen seiner Größe auf Augenhöhe mit Trump sprechen kann, das sei von Vorteil, heißt es von Vertrauten des unberechenbaren US-Präsidenten. Im Gepäck hat Friedrich Merz nicht nur ein persönliches Gastgeschenk, sondern auch die Ankündigung, dass Deutschland die Verteidigungsausgaben auf insgesamt 5% des Bruttoinlandsprodukts steigern will. Das wird Trump gerne hören. Kritischer dürfte es bei seinem Lieblingsthema Zölle werden und auch bei der Frage, wie lange die USA noch die Ukraine unterstützen.
Die USA haben erneut im Weltsicherheitsrat eine Resolution für eine sofortige Waffenruhe in Gaza verhindert. Die amerikanische UNO-Botschafterin Shea legte ihr Veto gegen eine entsprechende Vorlage ein. Die übrigen 14 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates stimmten dafür. Die Initiative forderte völkerrechtlich verbindlich eine sofortige Waffenruhe. Außerdem sollten alle israelischen Geiseln freigelassen und die humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung nicht länger blockiert werden. Xi sprach von einer unseriösen und beschämenden Resolution, die nur die Terrororganisation Hamas gestärkt hätte. Die Berliner CDU unterstützt Forderungen, die unbezahlte Mehrarbeit von Lehrkräften zu erfassen. Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Botschan bremste zugleich Hoffnungen auf schnelle Ergebnisse. In der RBB 24 Abendschau sagte der CDU-Politiker, es werde bis zu ein Jahr dauern, um die Voraussetzungen zu schaffen. Klar sei aber, dass es in den Schulen einen Mangel an Personal gebe. Das gelte neben Lehrkräften auch für Sozialpädagogen und Psychologen. Die Senatsbildungsverwaltung erklärte, man sei bereits mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Gespräch. Nach einer Studie der Universität Göttingen leisten Berliner Lehrerinnen und Lehrer pro Jahr rund 2 Millionen Stunden unbezahlte Mehrarbeit. Der Berliner Senat hat eine Anfrage der AfD zu Unrecht abgelehnt, die Vornamen von Verdächtigen bei Messerstraftaten zu nennen. Das hat das Landesverfassungsgericht entschieden und damit dem AfD-Abgeordneten Wallander Recht gegeben. Sabine Müller, RBB 24, Landespolitik.
Das Gericht urteilte, der Senat habe Fallenders parlamentarisches Fragerecht verletzt, weil die Innenverwaltung sich weigerte, ihm die 20 häufigsten Vornamen von deutschen Messertatverdächtigen im Jahr 2023 mitzuteilen. Die Argumentation der Verwaltung, durch die Namensnennung könnten konkrete Einzelpersonen identifiziert werden, fand das Gericht nicht plausibel. Der Beschluss fiel knapp mit 5-4 Stimmen. In einem Sondervotum bewerten 4 Richterinnen und Richter die Herausgabe einer Vornamensliste als Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde und daher verfassungsrechtlich verboten. Fallender will jetzt beim Senat erneut die Vornamensnennung einfordern, dann auch gleich für 2024.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Endspiel der Nations League verpasst. Im Halbfinale in München unterlag die DFB-Auswahl am Abend Portugal mit 1-2. Am Sonntag wird in Stuttgart um Platz 3 gespielt. Gegner ist entweder Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich, die heute Abend gegeneinander spielen. Die Handballer vom 1. VfL Potsdam haben am Abend 19-37 gegen Eisenach verloren. Potsdam steht bereits seit Ende Mai als Absteiger aus der Handball-Bundesliga fest. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern, maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 17 Grad, in Spandau 15, in Guben 18, in Wiesenburg 14 Grad. Morgen ist dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, wieder bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Einen schönen guten Morgen, Angela Ulrich im Studio. Einen Vorteil hat Friedrich Merz ganz sicher. Er wirkt nicht wie ein Zwerg neben Donald Trump. Im Gegenteil, der Kanzler ist sogar ein paar Zentimeter größer als der US-Präsident. Aber das kann auch wieder schwierig werden. Auf Trump runtergucken, das will Merz sicher auch nicht. Das hilft nicht weiter. Friedrich Merz hat sich für seinen Antrittsbesuch heute im Weißen Haus in Washington auch vorgenommen, erstmal nicht zu viel selbst zu sagen.
Wenn man mit ihm alleine spricht, das ist halt Smalltalk. Und wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet, sondern dass man kurz redet und ihn auch reden lässt. Und ja.
Also Trump auch reden lassen, vor allem einen Eklat vermeiden, wie es ihn mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky im Oval Office gab. Metin Hakverdi von der SPD ist Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Schönen guten Morgen, Herr Hakverdi.
Guten Morgen, Ulrich.
Weder kuschen noch kuscheln, das rät Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dem Kanzler für sein Treffen mit Donald Trump. Was raten Sie?
Ja, nur weil das von Markus Söder kommt, muss das ja nicht falsch sein. Also die Balance finden wird, glaube ich, die Kunst sein.
Balance zwischen Stärke, aber eben nicht zu selbstbewusst zu wirken. Was ist da Ihrer Meinung nach die richtige Taktik?
Ach, ich will das nicht überpsychologisieren. Das ist das erste Treffen. Das ist gut, dass die sich treffen. Und wir dürfen das jetzt auch nicht überfrachten. Der US-Präsident hat als Markenzeichen, dass er da ein bisschen unberechenbar ist. Für uns wäre es ja ein Riesenerfolg, wenn die da schon einen guten persönlichen Draht zueinander entwickeln könnten.
Aber das ist doch eigentlich das Wichtigste. Oder rechnen Sie mit echten Ergebnissen? Eher auf der persönlichen Ebene, dass vielleicht Donald Trump, wenn es Probleme gibt, denkt, den Friedrich, den rufe ich als Ersten an?
Naja, es gibt zwei Dinge. Ja, das eine ist erstmal, dass die sich mal sehen und dass die sich, wenn es gut läuft, ganz gut finden. Ja, dass man miteinander reden kann und mal sprechen kann. Das zweite ist, dass unser Kanzler natürlich da mit großem Selbstvertrauen auftreten kann. Das ist das erste Mal, dass ein Bundeskanzler mit einem US-Präsidenten spricht, nachdem wir die Verfassung geändert haben, nachdem wir uns in die Lage versetzt haben, unsere NATO-Ziele wirklich zu erreichen. Insofern kann man da einer Grundkritik amerikanischer Außenpolitik, die wir schon innerhalb der NATO schon seit Jahren hatten, wirklich auch entschieden entgegentreten. Also wir sind auch gut vorbereitet. Der Kanzler ist gut vorbereitet.
Sie sprechen die Verteidigungsausgaben an, wo ja auch Friedrich Merz schon gesagt hat, diese 5% Bruttoinlandsprodukt insgesamt unterm Strich, die wollen wir erreichen. Das heißt, da kann er sagen, wir versuchen es, oder wird Donald Trump das nicht so richtig durchgehen lassen?
Naja, es wird so sein, dass wir haben ja Ende des Monats den NATO-Gipfel in den Niederlanden und da wird die Debatte insgesamt unter allen NATO-Mitgliedstaaten wieder hochkommen, zu Recht hochkommen wegen der Bedrohungslage mit der Russischen Föderation. Und da wird Deutschland eben einer der Staaten sein, die sagen können, hier, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, das ist ja eine neue Lage. Wir sind sozusagen die, die auch vom Verteidigungsministerium der USA nunmehr als Beispiel genannt werden. Also wir sind schon in einer anderen Phase. Ja? Wenn dann noch das Persönliche stimmt, dann kann das ein ganz guter Besuch werden.
Mhm. Werden wir sehen, hoffen. Gerade hat ja Donald Trump vorher, bevor er jetzt Friedrich Merz trifft, nochmal mit Wladimir Putin telefoniert. Und gut, was er jetzt danach sagt, war natürlich wieder tolles Telefonat, aber es gibt nicht sofort einen Frieden. Haben Sie bei diesem Thema, beim Stichwort Ukraine, auch irgendwelche Hoffnung, dass Friedrich Merz da die europäische Sicht dem US-Präsidenten näher bringen wird und ihn vor allen Dingen bei der Stange wird halten können in Sachen Hilfen?
Auch da sind wir uns natürlich nicht sicher, weil es da auch ein Hin und Her gab in der Vergangenheit aus dem Weißen Haus. Wichtig ist, dass wir als Deutschland und wir als Europäer oder die sich beteiligen wollen, da selber ins Lied gehen, dass wir selber Verantwortung übernehmen und das dann dem US-Präsidenten auch überzeugend darlegen können. Wenn wir das nicht können, dann sitzen wir sowieso nicht mit am Tisch, dann brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Insofern sind die ersten Schritte, die wir jetzt zwischen den großen Hauptstädten Europas gemacht haben, glaube ich, der richtige Weg. Und da muss man dranbleiben und dann aber auch liefern.
Nun ist ein anderes Thema, was ich kurz zumindest noch mit Ihnen ansprechen will, weil es jetzt gerade noch mal verschärft wurde, ist ja die Zollfrage. Da ist zwar eigentlich die ganze EU mit im Boot, dass auf Stahl jetzt 50% Zoll in die USA anfallen, hat ja Donald Trump gerade noch mal verhängt. Das ist aber für Exportland Deutschland auch richtig schlimm. Haben Sie die Hoffnung, dass Friedrich Merz auch das heute noch mal anspricht?
Ich will dem nicht vorgreifen, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass er das anspricht. Wir haben hier zwei Punkte zu bedenken. Das eine ist, wie Sie selber sagen, das ist Sache der Europäischen Union. Wir verhandeln das nicht. Die Mitgliedstaaten tun das nicht einzeln, aber natürlich haben wir einzelne nationale Interessen. Aber ich bin mir sicher, dass der Kanzler nicht die Verhandlungsposition der Kommission konterkariert, sondern ganz im Sinne von Ursula von der Leyen kommentiert und wir da alle zusammenbleiben als Mitgliedstaaten. Das zweite ist, auch der US-Präsident bekommt Nachrichten von amerikanischen Wirtschaftsführern, dass denen die Zölle wehtun. Also es ist ja nicht so, dass diese Aktion völlig unumstritten ist in den USA und bei der amerikanischen Wirtschaft. Insofern ist das Thema schon längst bei ihm angekommen. Was dabei rauskommt, wenn das Ihre Frage ist, das bleibt ein Geheimnis der Wechselhaftigkeit des amerikanischen Präsidenten. Meine Vorhersage ist, dass die gesamte Handelspolitik noch Gegenstand längerer Verhandlungen wird. Das Hin und Her wird dann noch über Monate gehen.
Und Sie sprechen die Unbeständigkeit von Trump an. Wenn Sie mal einen Strich ziehen, wann sind die Gespräche ein Erfolg für Sie? Wenn Merz nicht hochkant rausfliegt aus dem Oval Office oder wann?
Ja, lassen Sie uns doch nicht immer diese Worst-Case-Szenarien geben. Ja, da gab es das ein oder andere wirklich schlechte Treffen im Weißen Haus in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt ganz gute Gründe anzunehmen, dass die beiden ganz gut klarkommen miteinander. Es bleibt übrigens auch dann noch große Probleme, die aus dem Weg räumen müssen. Aber heute wäre es gut, wenn die sich persönlich, wie ich vorhin sagte, einen guten Draht zueinander haben könnten. Das wäre schon eine gute Sache für unsere beiden Länder.
Das sagt Metin Hackverdi von der SPD, Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung zum Treffen heute von Friedrich Merz und Donald Trump. Herr Hackverdi, danke Ihnen herzlich.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag. Tschüss.
Das wünsche ich Ihnen auch. Und auch in Brüssel ist heute ein Gespräch geplant, hoher Vertreter der USA und Deutschlands. Der Verteidigungsminister Pete Hegseth aus den USA und Boris Pistorius sehen sich und mit ihnen auch die Verteidigungsminister der anderen NATO-Staaten. Was da auf der Agenda steht, weiß Sabina Fritz.
Die NATO-Verteidigungsminister, die ringen hier wirklich darum, wie viel Geld sollen die 32 Mitgliedstaaten in den nächsten Jahren für ihre Verteidigung ausgeben. Da sind hohe Summen im Gespräch, diese berühmten 5% der Wirtschaftsleistung, das wären allein für Deutschland viele, viele Milliarden Euro mehr. Und dann ist auch die Frage, was macht man mit dem Geld? Also wo bekommt man die notwendigen Panzer, die zusätzlichen Soldaten, die Luftabwehrsysteme her? Und ein Teil soll eben auch für die Infrastruktur ausgegeben werden, also für bessere Brücken. Da geht es schon ganz schön ins Detail hier, aber man will eben bis Ende Juni ein fertiges Konzept haben, weil dann findet in Den Haag, also ganz hier in der Nähe von Brüssel, der große NATO-Gipfel statt. Da kommt auch Donald Trump und der will ja auf jeden Fall mehr Geld von den Europäern sehen.
Sabrina Fritz war das aus Brüssel.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Ob gehasst oder geliebt, die Familie ist für viele Menschen selbstverständlich und auch ganz wichtig. Aber es gibt auch Kinder, die ohne Familie aufwachsen müssen. Manche von ihnen kommen in betreuten Wohngemeinschaften auf dem Land unter. Zu sehen ist eine solche im neuen Film Im Prinzip Familie. Unser Filmexperte Alexander Soyer stellt Ihnen diesen und andere Neustarts der Woche vor.
Wenn die eigene Familie wegfällt, gibt es im besten Fall einen Ersatz und sei es von Amts wegen. Der vom RBB co-produzierte Dokumentarfilm Im Prinzip Familie findet Hoffnung und Schönheit in einer ländlichen Betreuungseinrichtung und Wohngemeinschaft für Kinder, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Zwei Betreuer, eine Betreuerin, leben und arbeiten hier und werden dabei, jeder auf seine Art und Weise, zur Ersatzfamilie für fünf kleinere Jungs.
Mensch, ich will los, kapiert ihr das? Hört mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Er ist ganz schnell wütend.
Der weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, wo er herkommt, er weiß nicht, wohin gehört.
Mein Tag ist einfach nur scheiße.
Ja, aber der Tag ist ja noch nicht um.
Regisseur Daniel Abmar hat nach 4 Jahren Vorbereitung ein Jahr lang den Alltag dieser kleinen Ersatzfamilie beobachtet und aus 100 Stunden Filmmaterial einen klugen und rührenden Film geschaffen, der die schwierigen Umstände des Lebens der Kinder und auch der Betreuenden zwar nicht ausspart, aber dabei immer wieder zärtliche, wunderschöne und fast magische Momente findet. Ein kleines, grandios gestaltetes, dokumentarisches Meisterwerk. Im Prinzip Familie. Wie sich Aschenputtel gefühlt hat, das dürfte aufgrund von hunderten Filmen und Büchern aus ihrer Perspektive wohl niemanden entgangen sein. Aber was ist eigentlich mit der bösen Stiefschwester? Die hatte doch auch einen Traum, aber keine gute Fee und war eben nicht so hübsch, wie ihre eigene Mutter sie gerne gehabt hätte. Der norwegische Film The Ugly Stepsister stellt die Sehnsüchte und das Leiden der hässlichen Stiefschwester ins Zentrum, die im Mittelalter folternde Schönheitsoperationen auf sich nimmt, Bandwurmeier schluckt, um abzunehmen und sich zum Schluss die Zehen abhackt, um in Aschenputtels Schuhe zu passen. Aus der Blut ist im Schuh Grimmzeile ist hier ein blutrotes, atmosphärisches und wütendes Horrormärchen entstanden, das definitiv nichts für schwache Nerven ist, aber als Kommentar zum Schönheitswahn eine visionäre Kraft entfaltet. The Ugly Stepsister. Töten als Kunstform. Nachdem Keanu Reeves als John Wick mit ebenso charmanter wie blutig-brutaler Oldschool-Action in einer mythologischen Profikiller-Fantasiewelt zum gigantischen Erfolg wurde, wird das Zepter nun weitergegeben an Ana de Armas als Ballerina und John Wick-Erbin. Angesiedelt vor dem letzten John Wick-Teil wird ein kleines Mädchen als Waise in einem Ballett-Trainingscamp für Auftragsmörderinnen aufgenommen. Bei einer ihrer Missionen stößt sie auf die Mörder ihrer Familie und nimmt es schließlich mit einer kompletten Alpendorf-Killersekte auf, während ihr John Wick selbst im Finale den Rücken frei hält.
Der, den sie Baba Yaga nennen. Wie lerne ich, das zu tun, was du tust?
Anscheinend hast du schon damit angefangen.
Über den üblichen, ritualisierten John Wick-Hokus-Pokus-Mythos weltweiter Killerorganisationen kann man auch bei Ballerina wieder streiten. Aber letztlich ist es sowieso wichtiger, wie glaubhaft diese neue Heldin überlebt, während sie Horden von anderen Mordprofis kunstvoll, elegant und einfallsreich ausschaltet und welche Waffen sie dabei nutzt. Vom Flammenwerfer bis zum Schlittschuh. Und genau da funktioniert Ana de Armas als Ballerina hervorragend in diesem Actiongemetzel und Überlebenskampf. Ein gelungenes Spin-off und wohl ein Auftakt für eine neue Reihe von Filmen. From the World of John Wick, Ballerina.
Die Kino-Neustarts der Woche mit Alexander Soyer.
Werbung.
Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seidenbacher.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Es wird wechselhafter. Die ganzen nächsten Tage, also von richtig knallschönem Pfingstwochenende, sind wir leider weit weg. Aber mal gucken, wie viel Regen oder Schauer es heute gibt. Gestern war es ja rund um Berlin ganz schön heftig, teilweise in der Hauptstadt weniger. Temperaturen im Moment zwischen 13 und 17 Grad. Mal Sonne, mal Wolken. Gegen Nachmittag, wie gesagt, kann es dann gewittern. Bis zu 23 Grad maximal.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da hat Matthias Wetzel den Überblick und startet mit einer Gefahrenmeldung.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Dreieck Nutetal und Ludwigsfelde West. Reifenteile auf der rechten und der mittleren Spur. Und Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder in der Ausfahrt Ludwigsfelde Ost. Rehe auf der Fahrbahn. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Ruhland und Ortrand blockiert ein defekter LKW die rechte Spur. Stadtverkehr Berlin. A113 stadteinwärts Höhe Stubenrauchstraße nach einem Unfall nur die linke Spur frei. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende kommt es ab 10 Uhr zu umfangreichen Sperrungen bis Dienstagmorgen. Betroffen unter anderem Blücher und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und Gitschiner Straße. Wilmersdorf, die Spichernstraße, ist bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und U-Bahnhof Spichernstraße Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Tiergarten, die John-Foster-Dallas-Allee ist zwischen Jitzak-Rabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger, Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt.
7 Uhr, guten Morgen, Angela Ulrich bin ich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sie sprechen sich mit ihren Vornamen an, der Donald und der Friedrich. Und rein was die Körpergröße angeht, sind sie auf Augenhöhe. Aber was will Friedrich Merz erreichen beim Antrittsbesuch im Oval Office? Die Nachrichten beginnt damit Matthias Wetzel.
Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Seit Merz Kanzler ist, hat er schon mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Der SPD-Außenpolitiker Huck Verdi sagte im RBB 24 Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Für Menschen aus 12 Ländern gibt es ab Montag ein Einreiseverbot in die USA. Präsident Trump hat am Abend eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Zu den betroffenen Ländern gehören Afghanistan, Myanmar, der Tschad, Iran, Haiti, Libyen, Somalia und Jemen. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft, darunter Kuba, Togo, Turkmenistan und Venezuela. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Der US-Präsident hat außerdem angewiesen, dass für zunächst 6 Monate keine Ausländer mehr einreisen dürfen, die an der Harvard-Universität studieren wollen. Trump geht seit Wochen gegen die Hochschule vor, deren Leitung weigert sich, mehrere Forderungen der Regierung zu erfüllen. Der Bundestag berät heute erstmals über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende 2025 auslaufen. Laut der Regelung darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietungen die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Zu Beginn der Sitzung wird der CDU-Politiker Otte als neuer Wehrbeauftragter des Bundestags vereidigt. Eine Mehrheit in Deutschland ist nach einer Umfrage dafür, keine oder weniger Waffen nach Israel zu liefern. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend haben 43% der Befragten gesagt, die Exporte sollten begrenzt werden. Weitere 30% meinten, sie sollten ganz gestoppt werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Das Bundes